Hallo, mein Name ist Michael Kreder und das ist der Eule-Podcast Re mit der Ausgabe für den August 2024. Wir schauen auf Themen und Debatten des Monats zurück. Was wird im Bereich von Kirche, Religion und Gesellschaft diskutiert? Das mache ich wie jeden Monat nicht alleine, sondern gemeinsam mit Eule-Redakteur Philipp Greifenstein. Hallo Philipp!
Hallo Michael!
Und wie immer könnt ihr euch auch am Ende auf eine gute Nachricht des Monats freuen. Und denkt daran, wenn ihr diesen Podcast hört, lasst eure Likes und Sternchen im Podcatcher eurer Wahl da. Philipp, reden wir über die Wahlen in Sachsen und Thüringen, die jetzt vor der Tür stehen. Du warst schon im Deutschlandfunk im Interview. Wir packen einen Link in die Shownotes, dann könnt ihr euch nochmal anhören, was du da gesagt hast. Du hast sogar noch einen Artikel darüber geschrieben mit dem Titel Herz statt Hetze gegen die AfD. Eine deiner Kernthesen ist, dass die Kirchen, also die evangelische und die katholische Kirche, in den beiden neuen Bundesländern, Sachsen und Thüringen, die stärkste Stimme gegen rechts darstellen. Woran glaubst du, liegt das?
Nee, also zuerst einmal neue Bundesländer. Michael, wir haben es 2024. Ja, das ist jetzt 35 Jahre her oder 34. Wie lange darf man noch neues Bundesland sein? Das andere ist, dass ich ganz bewusst auch in dem Artikel, der in der Eule steht, nicht geschrieben habe, die Kirchen sind die stärkste Kraft gegen rechts in Thüringen oder in Sachsen. Das stimmt natürlich nicht. Das hätte ich nie so geschrieben, sondern sie sind im Wahlkampf jenseits der politischen Parteien die einzigen gesellschaftlichen AkteurInnen, die sich einbringen. In einer wirklich wahrnehmbaren, flächendeckenden und kontinuierlichen Art und Weise. Dann ist unter den Partikularorganisationen im Osten, die Partikularorganisation Kirche, diejenige, die man da noch am meisten wahrnimmt. So, das heißt aber nicht, dass die überhaupt großartig wahrgenommen wird. Das ist der nächste Punkt. Ja, also jeder der Artikel über den Osten in der Eule fängt ja auch immer an mit einer Größeneinordnung. Und es ist so, dass in Thüringen zum Beispiel 7% der Menschen katholisch sind und in Sachsen 3%. Und 20% der ThüringerInnen sind evangelisch und der in Sachsen sind es 17%. So, das heißt, altogether ungefähr 20 bis eben 27%. Und jetzt sind es auch keine wahnsinnig großen Bundesländer von der Bevölkerungsanzahl. Also das heißt, wir reden hier über eine christliche Minderheit, aber dafür, dass eben die Kirchen in Minderheitssituationen sind, machen sie ziemlich viel Betrieb im Wahlkampf und für die Demokratie.
Ja, aber wie schaffen sie das? Denn es ist ja jetzt keine politische Partei, sie stehen nicht irgendwie auf dem Wahlzettel. Und ich meine, selbst wenn da jetzt 20% der Thüringer evangelisch sind, dann wissen wir durchaus, dass jetzt nicht dann auch wirklich die vollen 20% kirchliche Nachrichten, Stellungnahmen oder sonst was wahrnehmen und danach handeln.
Ja, natürlich nicht.
Also, aber wie schaffen sie es, in die Wahrnehmung zu rücken? Das fände ich halt dann doch recht interessant.
Sie schaffen es ganz häufig eben nicht, aber es ist ja auch nicht der Punkt, den ich gemacht habe, sondern der Punkt ist, sie versuchen es wenigstens.
Ach so, jetzt verstehe ich deinen Punkt. Du würdigst einfach mal den Versuch.
Ja, natürlich, das ist ja der ganze Artikel ist durchzogen mit so einer Würdigung des Versuchs hier. Jemand bemüht sich. So, also erstens war das in vorausgehenden Zeiten, ja, nicht der Fall. Es ist für die evangelische Kirche vor allen Dingen in der Region zeitgeschichtlich und kirchengeschichtlich neu, sich überhaupt für die Demokratie einzusetzen. Ja? Mhm. Und es war auch in den Jahren der Demokratie, also in den jetzt 35 Jahren, nicht selbstverständlich, dass sich die Kirchen in so deutlicher Weise positionieren, wie sie das jetzt zum Beispiel gegen die extrem rechten Parteien in beiden Bundesländern tun. Ich bin jetzt ja auch schon ein bisschen älter geworden und habe davon insofern auch eine Ahnung, weil ich das ja selber auch als Christkirchenmitglied und dann irgendwann als Beobachter ja mitbekommen habe, wie schwierig das unter anderem vor allen Dingen auch in Sachsen war und ist, aus der sächsischen Landeskirche sowas wie eine politische Positionierung herauszuholen. Ja? Und wenn man dann sieht, wie sich das über die Jahre auch nach meinem Dafürhalten ins Positive entwickelt hat, dann kann man das auch würdigen, ohne jetzt mit einer unrealistischen Erwartungshaltung daran zu gehen, wie weit das jetzt in die Gesellschaft hinein tatsächlich funktioniert. Ja, sondern da ist es halt einfach so, da ist, wenn ich die Kirchen an der Stelle lobe, dann müsste man eigentlich immer den Scheinwerfer mal zurückziehen und sagen, was sind denn eigentlich andere gesellschaftliche Akteurinnen und Akteure, die sich gar nicht in dieser Art und Weise vergleichsweise einbringen. Also zum Beispiel ist in Thüringen, in dem großen Bündnis Thüringen weltoffen, da sind auch Sportverbände mit dabei und freiwillige Feuerwehren und unterschiedliche Kulturvereine, Theater und allem drum und dran, ja. Aber wenn es dann darum geht, sowas auch mal durchzuziehen, dann ist es für viele davon einfach auch damit erledigt zu sagen, wir sind halt in diesem Bündnis Mitglied. Das ist übrigens auch für die Mehrzahl der Kirchgemeinden, sowohl in der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, also hier in Thüringen und in Sachsen, für die Landeskirchen und Bistümer in beiden Bundesländern ist das jetzt auch der Normalfall. Das ist jetzt nicht so, dass hier in jeder Gemeinde ein Wahlforum stattfindet oder die Landtagskandidatin oder da mal vor ein paar Monaten die Kommunalwahlkandidatin alle anrücken, in keinster Weise. Aber es ist so, dass es halt schon in jedem Kirchenkreis auch mal eine Veranstaltung hier und da gibt, dass die Kampagnen, die die Landeskirchen haben und die diakonischen Werke verteilt werden, dass das Material an den Mann gebracht wird. Und dann gibt es halt so besondere Aktionen, wie jetzt eben in den drei mitteldeutschen, thüringischen Kirchenkreisen, da wo 140.000 Exemplare einer Wahlzeitung in die Briefkästen direkt verteilt werden. Ja? Und das geht halt über jede Auflage hinaus, die es in Thüringen noch gibt, in irgendwie einem Printprodukt. Und ist insofern halt schon, finde ich, erwähnenswert, dass es hier eben drei Kirchenkreise gibt, die sich da in dieser Art und Weise engagieren und eine eigene Publikation zur Landtagswahl herausbringen.
Also die haben eine Zeitung erstellt und einfach an alle Kirchenmitglieder wie so ein Gemeindebrief, nur halt auf Kirchenkreisebene, per Post zustellen lassen an ihre Mitglieder.
Nee, an alle Haushalte.
Also die haben einfach an alle Haushalte, egal ob die Kirchenmitglieder sind oder nicht.
Vielleicht muss ich dann, das ist ja mal, nehme ich mal als Arbeitsauftrag mit, das vielleicht nochmal an geeigneter Stelle in der Eule nochmal zu durchleuchten und da nochmal hinzugehen, wie die das jetzt genau gemacht haben. Aber mein jetziger Kenntnisstand Mittwochabend ist, dass das wirklich an alle Haushalte ging, was jetzt nicht so schwer ist.
Wenn ich dich so verstehe, dann schreibst du den jetzt hier in ihr Abschlusszeugnis, hat sich stets bemüht. Aber ist es nicht ein bisschen traurig, wenn das so das Urteil ist, was man über so ein wichtiges Engagement dann doch fällen muss?
Ich muss ehrlich sagen, ich fände es wesentlich schlimmer, wenn man sagen müsste, es ist wieder eine Gelegenheit vorbeigegangen, vom eigenen auch zu sprechen. Was ist eigentlich das, was der ureigenste Auftrag auch der Kirche ist? Das ist ja jetzt nicht die Bewahrung der Demokratie und es ist auch nie das Warnen vor der AfD oder vor den Freien Sachsen oder vor der Werteunion oder vor dem Dritten Weg da im Vogtland oder habe ich jetzt alle rechtsextremen Parteien erwischt? Glaube so. Achso, natürlich, und die Heimat, also die ehemalige NPD. Also das ist umso wichtig, das ist auch schon wichtig, davor zu warnen, das will ich gar nicht abstreiten, wenngleich das halt so ist, da haben halt die Wählerinnen dieser Parteien, ja, die haben jetzt nie auf das Votum der Kirche gewartet. Ja, also sich, das ist ganz wichtig, dass man das in die eigene Klientel hineinbringt, dass es da rote Linien gibt, dass es da Grenzen gibt, das haben ja die katholischen Bischöfe am Anfang des Jahres gemacht, da haben sich die Landeskirchen im Osten angeschlossen, da hat sich dann irgendwann die ganze EKD angeschlossen und das ist ganz wichtig, dass man da rote Linien definiert, auch für die Mitarbeit, auch für das Engagement in den Kirchen, ganz richtig und ganz wichtig, aber es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt irgendwie Wähler von diesen rechtsradikalen Parteien wegholt, bloß weil da ein Bischof sagt, das dürft ihr nie wählen, ja, oder das solltet ihr nie wählen, die sagen noch nicht mal, ihr dürft nicht, sondern solltet es nicht wählen, ja, aber das Ureigenste ist ja zu sagen, was ist uns als Kirche eigentlich für diese Gesellschaft wichtig, was ist uns für die Menschen wichtig und das ins Spiel und das mit ins Reden zu bringen, ne, und dann sieht man zum Beispiel, dass sich das auch ein bisschen unterscheidet, was die EKM, also die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland macht und die Kirchen in Sachsen gemacht haben und man kann schon auch sehen, dass die Sächsische Landeskirche gemeinsam mit den zwei Bistümern in Sachsen da durchaus so ein bisschen theologisch inhaltlich eben rangegangen ist, indem man eben diese drei Schlagwörter Menschenwürde zusammen Halt und das dritte ist
Nächstenliebe.
Nächstenliebe, genau, jetzt hätte ich ausgerechnet die vergessen und natürlich sind da also auch diese Also Nächstenliebe ist ja sowieso erstmal ein theologischer Begriff, aber da sind eben mit Liebe, Würde und Halt auch drei Wörter drin, die für die evangelischen Predigten ja ohnehin sehr häufig benutzt werden und die eben jetzt auch, sagen wir mal, einen geistlichen Gehalt haben. Das ist natürlich für die Sächsische Landeskirche zugleich eine Begründung, sich überhaupt einmischen zu dürfen, indem man eben das auch ganz bewusst in der geistlichen Dimension macht. Das kann man dann eben dem Konservativen im eigenen Klientel auch dadurch verklickern, zu sagen, naja, wir reden ja auch von dem eigenen. Aber man kann zum Beispiel an sowas wie dem Sozialomat der diakonischen Werke auch sehen, dass das schon auch ganz praktische politische Auswirkungen hat, wenn die Kirche vom eigenen anfängt zu sprechen.
Kannst du den Sozialomat noch mal ganz kurz erklären? Weil ich glaube, das ist vielen gar nicht so klar, um was es da geht.
Also das ist wie der Wahlomat von der Bundeszentrale für politische Bildung. Das Diakonische Werk oder Diakonie Deutschland hat das auch schon zu Bundestagswahlen, sogar auch, denke ich, auch zu Europawahlen schon mal so gemacht, dass bestimmte sozialpolitische Themen als Thesen formuliert da angegeben sind und man kann zustimmen oder ablehnen. So, und jetzt haben die Diakonischen Werke in Sachsen und in Mitteldeutschland das auch gemacht. Und das sind vor allen Dingen sozialpolitische Themen, da sind aber auch klimapolitische Themen mit dabei, Zusammenhalt, Demokratie, Jugend, Bildung, das sind so die Fragen. Das sind 20 Thesen jeweils, zu denen man sich positionieren kann. Und am Ende wird das eben verglichen mit den Positionen, die Parteien dort abgegeben haben bei der Diakonie. Und dann wird es auch verglichen mit der Position, die das jeweilige diakonische Werk in dieser Frage politisch einnimmt. Denn die diakonischen Landesverbände, das ist wie bei dem Bundesverband der Diakonie Deutschland, das sind auch die politischen Vertretungen der diakonischen Einrichtungen in dem jeweiligen Bundesland und die setzen sich bei der Landesregierung zum Beispiel auch für ihre Themen ein. Das kann man gerne mal ausprobieren. Es gibt ja, wir können das hier auch nochmal verlinken. Es ist dann ganz erstaunlich, weil wenn man so hohe Übereinstimmungen dann hat, zum Beispiel mit der Diakonie, dann ist auch klar, dass man sehr hohe Übereinstimmungen dann am Ende eben mit so Parteien hat wie der SPD und den Linken und den Grünen und mit ein bisschen Abstand dann der CDU und mit einem noch größeren Abstand dann zum Beispiel mit der AfD. Also man kann daraus durchaus auch eine inhaltliche Nähe ablesen.
Dass die AfD ein Problem mit der Diakonie hat, das überrascht jetzt wenig. Also dass da irgendwie die Werte nicht so übereinstimmen. Dennoch ist ja auch die CDU zumindest, die ja auch jetzt erst an vierter Stelle und weit abgeschlagen bei der aufgezählt wurde, eine Partei, die das Christliche ja noch irgendwie im Namen hat.
Ich glaube, der Unterschied kommt hier in der Haltung zur Migrationspolitik. Ja, dementsprechend der Unterschied natürlich zu den rechten Parteien noch viel größer. Ja. Es ist auch so leider, dass man bei dem thüringischen Sozialomat keinen Vergleich mit den Positionen der AfD ziehen kann, weil die AfD in Thüringen, also unter Höcke, nicht mitmachen wollte. Also in Sachsen kann man das aber machen, da ist die AfD dabei und auch die Freien Sachsen sind mit dabei, aber in Thüringen wollte die AfD nicht mitmachen.
Philipp, gib mal deine Prognose ab. Du bist da ja mehr am Puls der Menschen. Du wohnst ja auch in einem der Länder, in dem gewählt wird jetzt. Wie wird es denn ausgehen, deiner Meinung nach?
Ich teile die Sorgen schon, die sich aus einem sehr starken Ergebnis der AfD heraus ergeben werden, was jetzt so auch Rechte der dann wahrscheinlich größten Fraktionen in beiden Landtagen angeht. Also die lieben Menschen vom Verfassungsblock haben ein ganzes Projekt daraus gemacht, um sich eben mit den Wirkungen von sehr starken Ergebnissen für rechtsradikale und rechtsextreme Parteien, insbesondere der AfD, für die parlamentarische Demokratie zu befassen, bis hin zu den Landesverfassungsgerichten. Das können wir hier gerne mal verlinken. Ich teile einen Großteil der Sorgen. Ich kann aber den Furor, der sich dann wahrscheinlich online in den ersten Stunden da so nach 18 und nach 19 Uhr entlädt, dann wahrscheinlich dem dann auch aktuell wahrscheinlich wieder weniger was abgewinnen, weil es jetzt auch nicht so wahnsinnig überraschend ist. Ich denke, die Umfragen, die in den letzten Wochen gemacht wurden, von vertrauenswürdigen Umfrageinstituten wie der Forschungsgruppe Wahlen vom ZDF, die werden schon ungefähr stimmen. Und insofern ist meine Überraschung jetzt, wird da nie so wahnsinnig groß sein, dass die AfD stark abschneiden wird. Ich denke aber, und jetzt gehe ich mal wirklich in den Bereich einer Prognose hinein. Soll ich das mal machen?
Ja, so dieses allgemeine Hin und Her wird wahrscheinlich schlimm werden, weil Infratest das sagt, das haben wir jetzt irgendwie die letzten 2 Monate schon gehört. Also da muss man jetzt kein großer Augur sein.
Also Michael, um es mal kurz zu machen, Michael Kretschmer bleibt Ministerpräsident in Sachsen und die CDU wird weiter regieren, mit wem auch immer, ist ja unter der CDU in Sachsen leider irgendwie immer ein bisschen zweitrangig und gibt ja eine unterschiedliche gesellschaftliche Akteure, Camp Act und andere, die jetzt auch so eine Zweitstimmenwahl oder taktisch wählen, den Leuten empfehlen. Es ist aus diesem Grunde eigentlich sehr wahrscheinlich, dass die Linke es reinschafft. Bei den Grünen bin ich da ein bisschen skeptisch, aber es kann durchaus sein, dass die in Leipzig und in Dresden genug Wählerinnen mobilisieren können, um ihren großen Nachteil auf dem Land auszugleichen, so dass wir am Ende eben mit einem sehr vielfältigen Landtag dastehen und dann wird das Ergebnis dessen sein, dass die dann wahrscheinlich zweitstärkst einlaufende Partei, die CDU, sich mit allen anderen Parteien außer der AfD hinsetzen wird, um zu sondieren, mit wem sie eine Regierung bilden wird. Und das wird ein Dreierbündnis sein müssen, sonst kommt man wahrscheinlich nicht über die AfD hinweg. Und ja, das bedeutet auch, dass die sächsische CDU sich bestimmt auch mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht hinsetzen wird. So, und in Thüringen ist das ganz genauso, wenngleich ich würde meinen halt fast ein bisschen einfacher noch, ja, weil ich glaube, also hier fliegen die Grünen ganz sicher raus und bei der FDP sieht es auch nicht gut aus, denke ich. Die geben zwar wahnsinnig viel Geld für die Online-Werbung aus, aber ich glaube nicht, dass so diese sehr auf den Herrn Kemmerich zugeschnittene Kampagne wirklich funktioniert. Und dann haben wir da so einen Landtag mit AfD, CDU, SPD, Linken und Sahra Wagenknecht und dann wird der Herr Vogt, genauso wie der Herr Kretschmer, das sind die Spitzenkandidaten der CDU, sich hinsetzen und mit allen anderen außer der AfD sondieren. Eine Sondierung und Koalition mit der AfD haben beide vorher ausgeschlossen und das wäre ein absoluter Tabubruch, den ich jetzt nach dieser Landtagswahl auch nie erwarte. Das heißt, wir werden sehr schwierige Regierungsbildung erwarten und sagen wir mal so, für das Demokratiegefüge oder die Regierungsfähigkeit in beiden Ländern wäre das Schlimmste, dass man eben keine Regierung bilden kann und vielleicht wieder mit einer Minderheitsregierung landet, wie wir sie jetzt in den letzten Jahren in Thüringen schon hatten, dann aber ganz sicher unter Führung der CDU und nicht mehr unter der Führung der Partei Die Linke und Bodo Ramelow.
Gehen wir zum nächsten Thema, Philipp, was diesen Monat auch viel diskutiert wurde und was doch etwas überraschend auf die Palette kam, weil wir hatten es schon mal in einem früheren Podcast zum Thema. Es geht um die sogenannten Staatsleistungen. Eine deiner Prognosen ist schlecht gealtert. Die bestand nämlich darin, dass du gesagt hast, ja, das wird die Legislaturperiode nicht mehr wirklich was kommen. Jetzt kam aber eben doch noch was. Die Ampelkoalition, die will jetzt ernst machen, was die Ablösung der Staatsleistungen angeht.
Nee, eben nicht.
Ja, ja.
Eine Handvoll Religionspolitiker und Politikerinnen der SPD von FDP und Grünen wollen das. Die Ampelkoalition will noch gar nichts. Und insofern, bloß mal vorneweg, meine Prognose steht. Ja, also die Voraussage, dass das in dieser Legislatur nichts wird.
Na, mal abwarten. Also es soll ja zumindest ein sogenanntes Rahmengesetz auf den Weg gebracht werden, was dann doch mal endlich ermöglichen soll, den Ländern oder sie auch ein bisschen Druck ausüben soll auf die Länder, dass tatsächlich jetzt mal Butter bei die Fische kommt in dieser Angelegenheit, die halt jetzt doch schon seit ungefähr 70 Jahren offen ist und ein Desiderat des Grundgesetzes. Nun haben wir da jetzt schon viele dieser grundsätzlichen Begriffe hier irgendwie eingeführt und ich glaube, viele haben da auch recht viele Fragezeichen auf dem Kopf und ich finde auch ziemlich wild, was man jetzt in dieser Debatte so alles im Vorüberfliegen zu lesen bekommt. Deswegen vielleicht erstmal so ganz grundsätzlich mal an die Frage rangehen, was sind die Staatsleistungen eigentlich? Die Staatsleistungen, das sind Gelder, die die Bundesländer direkt oder indirekt über Gehaltszahlungen regelmäßig an die beiden großen Kirchen überweisen. Warum tun die Länder das, dass sie da Geld geben? Also es hat gar nichts mit der Kirchensteuer oder irgendwas anderem zu tun, es ist ein eigener Posten. Um zu wissen, warum die Länder das tun, müssen wir mal so 200 Jahre zurückspringen. Keine Angst, ich mach's schnell, die Geschichtsstunde. Ja, Napoleon hat dann nach seinen Feldzügen die Fürstentümer auf dem heutigen Bundesgebiet ziemlich durcheinander gewirbelt. Manche haben da Ländereien dazu bekommen, vielen anderen wurde etwas weggenommen. Und als Napoleon dann Geschichte war, ein paar Jahre später, haben sich die Fürsten 1803 per Gesetz darauf geeinigt, die Kirchen dann zu enteignen, um damit die Gebietsverluste, die sie erlitten haben, auszugleichen und um das Reich dann auch einfacher wieder neu ordnen zu können, also das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Ja, die Kirchen, die besaßen zu dem Zeitpunkt sehr, sehr viel Land. Und dieses Land, das wurde bewirtschaftet und mit dem Ertrag dieses Landes, also das ist noch ganz wichtig, ja, mit dem Ertrag dieses Landes, da haben sich die Kirchen dann selber finanziert. Und das war den Kirchen danach der Enteignung natürlich nicht mehr ohne weiteres möglich, weil es waren ja dann keine Erträge mehr da. Und jetzt wollten die Fürsten und Herzoge dann auch wiederum nicht die Kirchen an sich abschaffen. Die wollten ja ein anderes Problem lösen, nämlich Gebietsstreitereien und sowas untereinander in der Zeit nach Napoleon. Also haben die dann zu einem Großteil wiederum Gebäude übernommen, direkt Gehälter dann bezahlt von den Pfarrern. Und das hat man dann viele Jahrzehnte so gemacht, bis dann sich mit der Weimarer Reichsverfassung das Staatswesen geändert hat. Dann war ja aber auch kein Fürst mehr da, der die Kirchen und die Pfarrer und alles mögliche weitere hätte bezahlen können. Man musste die Kirchen irgendwie in den neuen Staat integrieren oder die Systeme miteinander kompatibel machen, weil man wollte ja eben auch nicht darauf verzichten, ja, darauf, dass es Kirchen gibt. Und da kam dann wieder auf den Plan, dass den Kirchen die Grundlage für ihre dauerhafte und selbstständige Finanzierung entzogen wurde. Und deswegen hat man dann in der Weimarer Reichsverfassung festgeschrieben, für eine angemessene Entschädigung zu sorgen. Also die Kirchen so auszustatten, dass sie finanziell wieder auf eigenen Füßen stehen können oder zumindest entsprechend den Erträgen, die ihnen die Ländereien hätten einbringen können, wenn sie die noch gehabt hätten. Und das ist nicht passiert. Und so hat man dann nach einigem Hin und Her die entsprechenden Paragraphen dann der Weimarer Verfassung dann wiederum ziemlich unelegant in das Grundgesetz der Bundesrepublik kopiert, beziehungsweise da Verweis eingefügt. Also siehe die entsprechenden Artikel in der Weimarer Reichsverfassung. Aber immer mit der verbrieften Forderung, die Leistungen bald abzulösen. Und diese ganze Sache ist eben ein immer wiederkehrendes Thema. Man sieht, es geht 200 Jahre zurück. Es ist in der Weimarer Reichsverfassung ein Auftrag gewesen, der übernommen wurde im Grundgesetz. Und seit 1949 gibt es immer wieder Bestrebungen, dass man endlich mal auch tatsächlich dem nachkommt und eine Ablösung findet. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Argumente. Ein Argument, was sehr häufig begegnet, auch schon seit einigen Jahrzehnten, dass man sagt, Leistungen sind durch die Zahlungen seit 1949 jetzt mal längst abgegolten. Aber da muss man einfach sagen, das geht am juristischen Kern dieser Angelegenheit völlig vorbei, weil die Zahlungen, und das muss man sich schon einfach mal klar machen, das muss man in seinen Kopf reinkriegen, diese Staatsleistungen sind nicht Entschädigungen für die Enteignung, sondern dabei handelt es sich um die Entschädigung für die Erlöse, die theoretisch durch diese Enteignung erzielt worden wären, damit die Kirchen sich selbst finanzieren können. Und dies ist einfach den Kirchen entgangen. Und da muss man auch nochmal hinzufügen, wir reden hier nicht über 2 Äcker irgendwo auf der Alm. Wir reden hier über eine Fläche, die entspricht 4 Saarländern. Und Philipp, ich weiß nicht, wie viel das in Fußballfeldern ist, damit wir uns noch besser was drunter vorstellen können. Aber wir wissen, es sind einige Berlins.
Also das Argument des Abgegoltenseins ist ein politisches Argument, was eingebracht wird. Du hast es auch gerade schon gesagt, vom Humanistischen Verband oder von der Giordano-Bruno-Stiftung und ihren zahlreichen Vereinsgründungen. Ist aber kein juristisches Argument, was in irgendeiner Art und Weise vorgetragen würde, sowohl von den Menschen in den Bundesländern, in der Bundesregierung, im Bundestag, in den Landesregierungen nicht und auch natürlich nicht in den Bistümern und Landeskirchenämtern. Dort steht man auf dem Posten, den du gerade erklärt hast, dass das nicht abgegolten ist. Ja, so, man könnte gleichwohl natürlich anführen, dass, wie du das jetzt gerade schon vorhin erklärt hast, es ja so gewesen ist, dass das in der Weimarer Republik erfunden wurde, um die Kirchen als gesellschaftliche Player zu erhalten. Und jetzt kann man sich natürlich, seitdem ist ja mehr als 100 Jahre vergangen, fragen, ob die Kirchen noch diese Rolle in der Gesellschaft spielen, also eine für die Gesellschaft unverzichtbare Rolle, als dass man jetzt sagen müsste, der Staat steht in einer Notwendigkeit, ich rede jetzt nicht von Verpflichtung, sondern in einer Notwendigkeit, die Kirchen in, oder erst recht in ihrer derzeitigen Darreichungsform, irgendwie lebensfähig zu halten. Man muss nicht bloß mit der Mitgliedschaft kommen, aber das ist schon auch natürlich ein Argument. Ja, also nach dem Ersten Weltkrieg war die Kirchenmitgliedschaft sehr viel höher im Durchschnitt, als sie das jetzt noch ist, wo wir ja seit 2 Jahren die Situation haben, dass also weniger als 50% der Bevölkerung Mitglied in einer von den beiden großen Kirchen ist. Also es gibt sicherlich keine Notwendigkeit mehr für den Staat als Ganzes in Deutschland, die Kirche am Leben zu halten.
Also ich würde, das Argument würde ich etwas einschränken. Ich meine, du hast es auch schon selber gemacht mit dem als Ganzes, ja. Aber das hatten wir tatsächlich auch schon mal in einem etwas anderen Zusammenhang in einer Podcast-Folge. Ich würde mich da trotzdem schon auch auf den Standpunkt stellen und zu sagen, es ist bestimmt erklärungsbedürftiger als vor 100 Jahren. Also da sind wir uns ziemlich einig. Aber es gibt eine Erklärung dafür, nämlich es gibt halt einfach diesen organisationalen Überbau, den der Staat nicht einfach übernehmen kann von der Kirche, was bestimmte Wohlfahrtsaufgaben und Aufgaben geht, die nach dem Subsidiaritätsprinzip von den Kirchen wahrgenommen werden. Kitas, teilweise Schulen, Pflegeeinrichtungen und ich meine noch nicht mal die großen regionalen Krankenhäuser, sondern damit meine ich auch einfach wirklich an Orten, in Dörfern, Diakoniestationen, karitative Einrichtungen, die wohlfahrtsstaatliche Aufgaben übernehmen für den Staat. Und es ist nicht einfach so ersetzbar, wie man sich das vielleicht manchmal irgendwie so vorstellt.
Nee, das stimmt, da gebe ich dir recht, aber zur ganzen Wahrheit gehört dazu, dass nur ein kleinerer Teil von den von dir jetzt gerade erwähnten Aufgaben tatsächlich aus den Haushalten der Landeskirchen oder Bistümern gestaltet wird, sondern all diese Aufgaben, seien das Fallpauschalen im Gesundheitssektor, sei das auch Geld für Schüler oder für Klientenzahlen in der Jugendhilfe oder in Kindergärten, sind ohnehin Kommunal- oder Landesmittel. Es gibt dann den Überbau, ja. Und zu diesem Überbau, also sagen wir mal dem Verwaltungsgeschehen der Kirche und der puren Anwesenheit von Kirche als Glaubensgemeinschaft, die es überhaupt ratsam macht, eben nicht bloß mit einer Kirche und einem Gemeindebüro, sondern eben vielleicht auch mit dem Diakoniekreis vor Ort zu sein. Also ich will das nicht gering schätzen und ohne die Anwesenheit der verfassten Kirche, das heißt der Kirche als Organisation vor Ort, gibt's Wechselwirkungen. Trotz all dem, dass die meisten Wohlfahrtsaufgaben subsidiär, die von der Kirche miterfüllt werden, nochmal extra finanziert sind. Wenn ich aber vom Überbau spreche, muss man auch so ehrlich sein und sagen, so groß wie der Überbau jetzt ist, war er auch noch nie. Auch zu Kaisers Zeiten und in der Weimarer Republik, da gab es natürlich auch Konsistorien, ja, und Kirchenverwaltung, aber das ist in den letzten 50, nicht in den letzten 100, sondern in den letzten 50 Jahren, seit den 70er, 80er Jahren in Westdeutschland enorm aufgewachsen und wurde dann nach der Wiedervereinigung auch für die ostdeutschen Landeskirchen im Grunde genommen simultan übernommen. Das hat auch alles seine Gründe, das haben die jetzt auch nicht mit Absicht gemacht, um sich zu bereichern, sondern das hat was auch mit einer Professionalisierung vieler Arbeitszweige zu tun, auch mit rechtlichen Voraussetzungen, ja, auch mit eigenen Privilegien, die sich die Kirche erhalten will, vom Arbeitsrecht über den Datenschutz etc. Das sind alle eigenen Rechtsfelder, müssen natürlich auch beackert werden. Ja. Und es gibt eine Menge Leute, die in der Kirche für Dinge zuständig sind, von denen man sich gut vorstellen kann, dass man auch ohne diese Arbeitszweige Kirche sein kann. Das besteht der Kirche in Deutschland aufgrund des Mitgliederrückgangs sowieso bevor. Insofern könnte es also eine Wechselwirkung geben zwischen einem in Zukunft geringeren Finanzaufkommen durch die Kirchenmitgliedschaft und dann in einem Rückbau in einer kirchlichen Infrastruktur, auch in ihrem jetzt Überbau, ja, in den Verwaltungsstrukturen, die dann per se Staatsleistung vielleicht gar nicht mehr unbedingt notwendig erscheinen lassen. Und dazu kommt als, das füge ich jetzt hier schon mal mit an, als stärkstes Argument gegen die Staatsleistung kommt ihre absolute Unverständlichkeit. Ja, also das ist ja, wir versuchen das jetzt hier wieder und es gibt ja auch andere Erklärformate, die wir in den letzten Tagen haben beobachten können. Alle versuchen das irgendwie ein bisschen zu erklären, je nachdem nach eigenem Wissensstand und eigener auch politischer Position. Es ist aber, sagen wir mal, den Großteil der Bevölkerung nicht mehr nahe zu bringen, warum so erhebliche Summen von Staat in Richtung Kirchen gehen. Das ist auch den Menschen in den Kirchenleitungen präsent, so dass es also eigentlich sowas wie eine gefühlte Mehrheit schon in den Kirchen dafür gibt, zu dieser Ablösung zu kommen, um sich des Argumentes zu entledigen, dass man irgendwie auf eine unsittliche Art und Weise mit dem Staat verbandelt wäre. Ja? Aber gleichwohl will man natürlich auf seine Ansprüche nicht verzichten. Also das, ne? Und das Heft des Handelns liegt ohnehin bei den Bundesländern. Insofern hat die Kirche es bisher eigentlich auch immer recht bequem zu sagen, ja, das müssen halt dann erstmal die lieben Herren Politikerinnen und Politiker miteinander lösen. Aber es fällt als Problem auch den Kirchen zu Füßen, weil das eben ein legitimatorisches Problem ist. Das muss man schon so sagen.
Da du es schon erwähnt hast, kann man auch einfach mal konkret sagen, über wie viel Geld wir reden, weil es sind schon exorbitante Summen, um die es hier geht. Es waren 600 Millionen Euro ungefähr, die letztes Jahr gezahlt wurden als Staatsleistungen an beide großen Kirchen zusammen und auch noch an andere Kirchen. Aber das ist so marginal gegenüber diesen großen Summen und den vielen Millionen, die an die evangelische und katholische Kirche gezahlt werden, dass man da gar nicht so groß weiter drüber reden muss. Die EKD hat mal herausgegeben, dass das so ungefähr 2%, etwas über 2%, ich glaube 2,3% der Finanzen ausmacht insgesamt, also vom Haushalt als Posten bei der katholischen Kirche. Da wissen wir es nicht genau, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass es weniger sein wird. Aber jetzt macht es bei den evangelischen Kirchen deutlich mehr etwas aus, wenn man mal auf die Haushalte guckt. Da habe ich jetzt mir mal die Mühe gemacht und reingeschaut, einzeln mal in die Haushalte.
Bei allen 20 Landeskirchen?
Nicht bei allen 20, aber ich habe mir mal, es gibt eine EKD-Liste von 2022, wo man mal schauen kann, was durchschnittlich so reinkam an Kirchensteuern. Man kann das im Verhältnis dann dazu setzen. Und es reicht dann eben in Bremen von wird gar nicht gezahlt, über Sachsen, wo die Staatsleistung so 10% der Einnahmen ausmachen. Und dann bis hin zur kleinen anhaltinischen Landeskirche, wo diese Staatsleistung tatsächlich sogar 20% ausmachen. Also ein Fünftel der Landeskirche oder der Finanzen fußt halt tatsächlich darauf, dass man diese Staatsleistung erhält.
Ja, aber Michael, weil du die Evangelische Landeskirche Anhalts jetzt gerade erwähnt hast, das ist die kleinste EKD-Gliedkirche, also die kleinste evangelische Landeskirche in Deutschland. Und die bekommt 3,9 Millionen und das ist nicht mehr viel. Also sorry, aber ne, 600 Millionen, das ist viel, das klingt auch viel, aber 3,9 Millionen sind nicht viel. Das ist die Sanierung eines Kindergartens, um es mal so eine Größenordnung zu sagen.
Ja.
Der Gesamtetat der Kirche Anhalts liegt bei nur 19 Millionen. Und im Vergleich, auch wie sehr solche Prozentangaben auch ein bisschen täuschen können, die Bayerische Landeskirche, also deine liebe Landeskirche, die erhält jedes Jahr 25 Millionen an Staatsleistungen. Aber das ist nur ein Anteil von 2,6% am Haushalt von 953 Millionen Euro. Auch 2%, ja, was du gerade gesagt hast, durch die Bank weg in der EKD, bedeutet am Ende eine Stange Geld. Denn man kann sich jetzt schwer vorstellen, was jetzt in deiner Landeskirche zum Beispiel los wäre, wenn man von heute auf morgen, also von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr, von Doppelhaushalt zu Doppelhaushalt, ja, auf 50 Millionen Euro verzichten müsste. Ja, also das ist schwer vorstellbar und für alle Landeskirchen ein riesiges Problem, unabhängig davon, wie hoch der Anteil jetzt auf dem Papier erstmal aussieht. Ja, denn die Strukturen in der Kirche Anhalt sind ohnehin schon sehr schmal, denen würde das natürlich auch sehr, sehr schwer fallen, auch nur die 3, irgendwas Millionen zu sparen, ja, weil der eine auch schon sehr eng ist und die ganz, ganz viele Aufgaben zum Beispiel mit der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland sowieso schon gemeinsam machen. Deshalb sagt man ja im Spaß über die Kirche Anhalts auch, dass das der Kirchenkreis Dessau ist. Aber das Einsparpotenzial ist in Bayern natürlich umso größer, weil einfach der Haufen auch viel größer ist, der so über die Jahrzehnte angelandet ist und von dem man einfach hat auch leben können. Ne? Gleichwohl 50 Millionen in Bayern einsparen, da könntest du dir das Theater auf der Landessynode auch vorstellen.
Selbstverständlich kann ich mir das vorstellen. Es erschien mir jetzt in meinen Recherchen auch sehr arkan herauszufinden, also was denn jetzt wirklich genau die Basis davon ist, weil Bayern wissen vielleicht einige dann doch auch, weil das auch immer wieder als Beispiel hervorgehoben wird, ist eines der Bundesländer, wo Teil dieser Staatsleistungen eben auch die Gehaltszahlung zum Beispiel unseres Landesbischofs ist, aber auch tatsächlich von bestimmten Oberkirchenratsgehältern, die halt eben in München in der Kirchenverwaltung dann arbeiten, die werden bezahlt, das entspricht eben ziemlich genau dem, was auf katholischer Seite eben auch ein Bischof und bestimmte Angestellte von dem Bischof und sowas bekommen, ist auch Teil der Staatsleistung.
Dazu kann man ja nochmal was sagen, also das ist zum Beispiel, weil das so ein Teil ist dieser legitimatorischen Frage. Das wird immer wieder online und auch offline in die Diskussion eingebracht. Ja, aber das Spitzenpersonal, ne? Das ist so eine Verquickung zwischen Staat und Kirche, die als sehr viel stärker empfunden wird, als zu sagen, okay, wir geben Geld für Häuser oder für soziale Projekte oder sowas. Das würde man ja noch irgendwie nachvollziehen können. Genauso wie das ja auch mit den jüdischen Kultusgemeinden ist, ja? Also ohne die Staatsleistung, ohne Geld vom Staat auf wirklich vielen unterschiedlichen zahlreichen Kanälen hätte es kein Neubau der Synagoge des Kultuszentrums in München gegeben, kein jüdisches Museum in Berlin, keine Synagoge in Dresden und auch keine Seminare für die Rabbinerausbildung in Potsdam. Ja, also das ist all, man kann sich gut fragen, ob es nie auch ein staatliches, keine Verpflichtung, aber nie einen guten Anlass gibt, auch die Religionsgemeinschaften in unterschiedlichen Formen auch finanziell zu unterstützen. Aber bei sowas wie den Gehältern von Spitzenpositionen, da gibt es eine große Empfindlichkeit. Und das könnte man im Übrigen auch anpacken, zumindest die evangelischen Kirchen, die sowas betrifft, könnten das anpacken, indem man einfach an die Staatskirchenverträge rangeht. So, und bei den Katholiken, das sei nun mal als Satz noch dazu gesagt, auch wenn wir uns jetzt hier wieder zwei Evangelien unterhalten, sieht es alles noch ein bisschen anders aus, weil die nämlich keine Staatskirchenverträge haben, sondern Konkordate mit dem Vatikan. Und da kann man sowieso nie einfach reingehen und da kann auch kein Bistum einfach sagen, wir würden das jetzt gerne mal ganz anders machen, sondern das sind dann langwierige, langjährige Verhandlungen. Es gibt unterschiedliche Konkordatsbereiche in Deutschland und warum das jetzt sich regional unterscheidet, hat viele kirchenhistorische Gründe, die wir jetzt nie erörtern können. Aber mal zu Bayern noch ein Satz dazu, zu den 25 Millionen, die die Bayerische Landeskirche bekommt, als die evangelische Landeskirche in Bayern. Dem stehen 75 Millionen gegenüber, die die bayerischen Bistümer bekommen. Also es sind insgesamt 100 Millionen von den 600 Millionen Staatsleistungen in Deutschland, die allein in Bayern ausgezahlt werden. Und ist insofern nochmal interessant, weil Bayern auch das einzige Bundesland ist oder der einzige Freistaat, wo das ganze Thema nicht auf einer pragmatischen Ebene diskutiert wird, ja, wie das jetzt zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, in Sachsen und Thüringen der Fall ist, wo die Landesregierung sagen, nee, wir wollen das auch deshalb nicht ablösen, weil uns die Präsenz der Kirche in der Fläche wichtig ist, weil wir auch denken, von den Landesregierungen her, dass es uns am Ende viel teurer kommen würde, Leistungen in der Fläche anzubieten, die jetzt von der Kirche übernommen werden für das soziale und gesellschaftliche Miteinander, auch für das kulturelle Miteinander, wenn es die Kirchen dort nicht mehr gäbe. Das ist aber ein rein pragmatisches Argument. Aber in Bayern ist das einzige Land in Deutschland, wo das so ist, wo das sogar identitätspolitisch nochmal aufgeladen ist, denn Markus Söder, euer Ministerpräsident von der CSU, hat also ganz deutlich gemacht, dass das quasi jetzt nicht bloß eine Pflicht ist für den Staat, sondern eine Ehre und eine Freude am christlichen Vaterland und an der christlichen Identität Bayerns, das steht ja auch bei euch in der Landesverfassung, und dass das selbstverständlich gezahlt wird und quasi nur über seine Leiche sich ändert.
Jetzt haben wir ganz viel über Länder geredet und du jetzt ja zuletzt auch. Jetzt kann man sich natürlich, um mal halt den Sack bei dem Thema noch ein bisschen zuzumachen, ja, kann man sich natürlich fragen, warum muss denn jetzt überhaupt die Bundesregierung ein Gesetz verabschieden, wenn doch diese Staatskirchenverträge Sache der Länder ist und die Länder auch diese ganzen Religionsangelegenheiten letztlich regeln. Und das liegt daran, dass eben die Weimarer Verfassung und das Grundgesetz auch, wie man unter Juristen so schön sagt, den Staat als ehrlichen Makler dort eingesetzt hat. Also man hatte wohl einfach ein Misstrauen gegenüber der Einstellung mancher Bundesländer, wie die dort eine Ablösung finden würden oder eventuell auch dem Druck, den die Kirchen aufbauen würden auf die Länder, wenn es dann zeitnah zu solchen Verhandlungen kommt. Und daran liegt es einfach, dass jetzt eben das im Koalitionsvertrag steht, dass man da mal ran will als eben Bundesregierung und nicht als Länderregierung. Länder, die konnten sich ganz lange hinstellen und sagen, wenn man mal angefragt hat, warum macht ihr das nicht mal endlich? Ja, wir brauchen ein Gesetz von der Bundesregierung, da steht's doch. Und andersrum konnte der Bund dann immer sagen, so, ja, wir müssen jetzt eine Einigung für dieses Gesetz finden. Die Kirchen konnten immer sagen, ja, wir müssen ja einen Vertrag mit den Ländern schließen und dann geht es halt ständig hin und her.
Genau. Wo ich dir ein bisschen widersprechen wollte, ist, du hast jetzt schon wieder quasi in der Vergangenheitsform gesprochen. Das bleibt jetzt erstmal so.
Ja, stimmt, ja.
Wir haben das erlebt vor dem Ende der letzten Bundestagslegislatur im Jahre 2020. Da gab es einen sogar sehr ausgereiften Vorschlag, einen Gesetzesvorschlag im Deutschen Bundestag eingebracht. Federführend war damals ein FDP-Abgeordneter, da waren noch Abgeordnete der anderen Oppositionsparteien, Linke und Grüne, mit dabei. Das war ein Jahr vor der Bundestagswahl, jetzt stehen wir wieder ein Jahr vor der Bundestagswahl, halt vor der nächsten. Hm. Für mich hört sich das und sieht sich das schon sehr wieder an nach dem Motto, wir haben das in den Koalitionsvertrag geschrieben, warum auch immer, ja, also so als Teil dieser Zukunftsagenda der, ne, großen Reformkoalition, die Ampel mal sein wollte für 3-4 Monate, ja, da wurde ja auch versucht, mal so religions- und gesellschaftspolitisch mal ein bisschen zu schauen, was kann man machen. Es ist ja auch nicht falsch, dass man in den Koalitionsvertrag reinschreibt, was man machen möchte, um dann zu sehen, ob da, ist ja auch klar, dass davon nicht alles wird. Es ist jetzt nicht so, dass es jetzt an Fachpolitikern, auch gerade für die Religionen und Kirchen, der jetzt da wimmelt im Bundestag, die sich da alle dahinter klemmen. Vor allen Dingen, wenn eben aus den Ländern die ganze Zeit gemeldet wird, wir wollen das eh nicht. Und das gab's schon mal vor 2 Jahren, 2022, wurde das ganz deutlich auch ausgesprochen, dass die Länder gesagt haben, wir wollen es nicht, daran hat sich überhaupt nichts geändert. Und dass der Antrag jetzt eben nochmal so im Grunde genommen fast vor Ende der Legislatur eingebracht wird, ist, denke ich, ein Signal zu sagen, wir haben das auf dem Schirm. Wir als Religionspolitiker der Regierungsfraktion, wir wollen das auch. Aber ich glaube, das wird im Bundestag versanden. Und selbst wenn es sowas wie ein komisches Rahmengesetz gibt, weiß ich nie, was das bringen soll. Weil wenn, dann enthält dieses Rahmengesetz sicherlich nicht eine verbindliche Deadline für die Bundesländer. Also auf alle Fälle keine Deadline, die denen in irgendeiner Art und Weise wehtut. Denn auch wenn sich, jetzt wird es ganz parlamentarisch, auch wenn sich jetzt der Bundestagsabgeordnete, der sich da besonders engagiert, Lars Castellucci, der religionspolitische Sprecher der SPD, schon mal hervorgetan hat mit der Überzeugung, dass man das als Gesetz so ausgestalten kann, dass das nicht zustimmungspflichtig durch den Bundesrat, das heißt durch die Bundesländer ist. Das heißt dann aber auch, das darf nicht in die Bundeslandsangelegenheiten in einer wirklich dringlichen Art und Weise hineinregieren. Wenn das wirklich da total reinarbeitet, ja, in die Belange der Bundesländer, dann muss es zustimmungspflichtig sein durch den Bundesrat und dann ist es sowieso tot. Also kann es einfach nur ein sehr, sehr unverbindliches Gesetz sein, in dem vielleicht sowas steht wie innerhalb der nächsten 20 Jahre. So, aber das ist ja nochmal ein Fünftel der Zeit, die jetzt seitdem vergangen ist.
Ich glaube, das wäre sogar schon zu viel, Philipp.
Wahrscheinlich schon, ja.
Ja, also wir sind jetzt ja beide keine Juristen und sowas. Ich glaube, das wäre sogar schon zu viel. Man dürfte nur schreiben, ihr dürft es in Form von einer großen Einmalzahlung machen, ihr dürft es stunden, ihr dürft ETFs überschreiben, ihr dürft...
Nee, ja, aber bevor wir jetzt mit den Träumeleien wieder anfangen, also der Punkt, es gibt einen ernstzunehmenden und zwei andere Vorschläge dazu, wie man das machen könnte.
Ja.
Der ernstzunehmende Vorschlag ist, dass man das die Ablösung über eine gewisse Zeit staffelt und das bedeutet, dass man über einen auch wieder längeren Zeitraum, also wir reden hier nicht von 3-4 Jahren, sondern einen längeren Zeitraum von vielleicht 10-20 Jahren, ja.
So 20.
Und bei, je nachdem, wie sich die Finanzlagen der Bundesländer dann darstellen, vielleicht auch nochmal mit der Möglichkeit, das weiter zu strecken, also einen Zeitraum mehr zahlt als jetzt. Nehmen wir mal das Beispiel Bayern, eben nicht 100 Millionen im Jahr, sondern 150 Millionen im Jahr, bis man dann zu einem mit den Kirchen verabredeten, vertraglich festgelegten Termin sagt und jetzt ist abgegolten. Das hat man auch berechnet, wie lange sowas dauern können und sowas. Das ist der einzige, würde ich sagen, vernünftige oder einigermaßen durchgerechnete Vorschlag, wie man das machen kann. So, und dann gibt es noch zwei andere Varianten, wie man sowas machen könnte, die jetzt auch ein bisschen im Spiel sind. Das eine ist zu sagen, wir geben Liegenschaften ab. Weil den Kirchen ihre Liegenschaften, das heißt vor allen Dingen insbesondere Kirchengebäude, ohnehin zur Last fallen bei der klimaverträglichen Sanierung sowieso. Das ist jetzt in allen Landeskirchen und Bistümern ein großes Thema. Aber auch generell der Erhalt von Kirchen als Kulturdenkmäler und sowas kostet halt einfach wahnsinnig viel Geld. Vor allen Dingen, wenn da nicht mehr regelmäßig Gottesdienst drinne gefeiert wird und gelebt wird. Also besteht [S2] Ja. [S1] So eine Idee zu sagen, okay, dann gehen die vielleicht in Landes Besitz über und wir rechnen das irgendwie so gegen die finanzielle Last, die damit quasi bei auf der Seite der Kirchen verschwindet, wird irgendwie angerechnet. Und die dritte Variante ist, die gesagt wird, ist zu sagen, wir machen das, wie du jetzt gerade sagtest, in Einmalzahlung. Und das ist nicht möglich. Also das ist einfach schlicht und ergreifend nicht möglich, weil man das Geld nicht drucken kann. Die Bundesländer haben das Geld nicht. Ja? Und wer jetzt also, sei das ein Humanistenverband oder sei das wer auch immer, sagt, wir wollen es irgendwie schnell lösen. Eine schnelle Lösung beinhaltet immer Geld, das es nicht gibt. Oder dass eine Partei auf ihr gutes Recht quasi verzichtet. Jetzt kann man ja den Kirchen viel zum Vorwurf machen, auf unterschiedlichen Handlungsfeldern. Aber so richtig geht mir nicht auf, warum die Kirchen von dem verbürgten Recht einfach so aus Freundlichkeit zurücktreten sollten und zu sagen, ach stimmt, wir haben ja das Geld ohnehin quasi zu Unrecht bekommen, jetzt wollen wir es auch nicht mehr haben.
Und wir haben ja auch gerade dargestellt, was das dann doch auch im Konkreten heißen kann, so sympathisch man den altruistischen Gedanken findet, dass jetzt Bayern sagen würde, ja verzichten wir halt auf die 25 Millionen im Jahr, aber konkret heißt es dann halt, in den 5 Städten machen wir die Citykirche zu.
Nee, also man muss ja, also man kann ja der Bayerischen Landeskirche in all ihrer Weisheit unterstellen, dass auch sie lernt, wo man richtigerweise spart und wo man falscherweise sparen könnte. Der Punkt ist einfach, ich glaube, und das ist halt einfach am Ende für euch in Bayern, ja, oder für alle westdeutschen Landeskirchen nochmal ein riesiger Batzen Umstellung. Es geht jetzt ans Schrumpfen. Es geht jetzt ans Schrumpfen. Und da spielt die Frage der Staatsleistung eine Rolle in einer viel größeren Frage, nämlich wie wird die Kirche in Deutschland kleiner in einer für die Mitglieder verträglichen Art und Weise. Und das sind die Konflikte, die sich dann in Kirchenvorständen abspielen, was die Abgabe von Predigtorten und Kirchen angeht, die man in einem Gemeindegebiet vielleicht mal schließt, eine von drei Kirchen oder so, oder eins von drei Gemeindehäusern. Das sind die Debatten, die dann bis dahin in die Kirchenmitgliedschaft und bis in die Kirchgemeinden durchgehen. Und das ist vielleicht noch eine Zahl, die zum Schluss nochmal interessant ist. 60% all in all, natürlich, ne? Wir haben 20 evangelische Landeskirchen und wir haben 27 Bistümer. Aber 60% ungefähr eines Haushaltes, einer Landeskirche oder eines Bistums, sind Personalkosten. Und das heißt, weniger Geld heißt dann am Ende weniger Personal. Und auch da gibt es eine gegenläufige Bewegung, weil es ohnehin weniger Interesse gibt am Priesteramt und auch am Pfarramt in der evangelischen Kirche. Gleichzeitig verschwinden ja die Verpflichtungen nicht, die man für die Pfarrpersonen der Vergangenheit und Jetztzeit hat. Aber es ist klar, dass das Personalvolumen abnehmen wird. Und die Frage ist, wo nimmt es schneller ab? Und das ist sicherlich, also wenn es gut läuft, eben nicht in dem Bereich, der, sag mal, kundennah gestaltet ist, sondern eben in dem, was wir vorhin schon so Überbau nannten. Ja? Und wenn es den evangelischen Landeskirchen gelänge, nicht überall 20% zu kürzen, sondern wirklich zu sagen, kundenorientiert zu kürzen, ja, und den Personalabbau so zu gestalten, dass möglichst viele Dienstleistungen für ihre Kunden und die Gesellschaft in der Fläche übrig bleiben, dann ist das auch ein Dienst an der Gesellschaft, auch wenn der damit verbunden ist, das Schrumpfen zu gestalten.
Ihr habt jetzt gehört, wir stecken da in dem Thema Kirchenfinanzen auch ein bisschen drin. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt ihr uns doch gerne auf Social Media direkt oder schreibt eine E-Mail direkt unter dem Artikel von dem Podcast. Könnt ihr auch Fragen stellen oder auf Spotify, da ist auch immer das Fragentool geschaltet. Im Großen und Ganzen bleiben wir an dem Thema Kirchenfinanzen auch weiterhin dran bei der Eule.
Und ein bisschen auch an dem Thema Staatsleistung, weil ich natürlich die Äuglein aufhalten werde, ob es da vielleicht für den Newsletter mal was Relevantes noch geben wird. Aber ich bleibe bei meiner Voraussage, es wird diese Legislatur ohnehin nicht. Also es gibt noch Themen, die religionspolitisch im Bundestag in dieser Legislatur eigentlich interessant sind und sein sollten, wenn die Regierungsfraktionen an ihren eigenen Versprechungen festhalten. Suizidprävention ist ein Thema. Assistierter Suizid müsste ein Thema werden. Es gibt andere Themen noch für die religionspolitischen Sprecher und Sprecherinnen, aber Staatsleistungen nicht mehr in dieser Legislatur. Ich würde darauf wetten wollen. Was bietest du mir an?
Ein neues Gesangbuch, wenn es dann draußen ist.
Nein, bitte, ich möchte etwas mit praktischen Nutzen haben.
Und jetzt, wie versprochen, die gute Nachricht des Monats. In dem kleinen Ort Mendig, den wahrscheinlich die wenigsten von uns kennen. Das liegt in Rheinland-Pfalz. Da passiert etwas recht Außergewöhnliches, denn zum 48. Mal kommen über 40.000 Muslime und Musliminnen zusammen. Es handelt sich nämlich um die Jahreskonferenz der muslimischen Ahmadiyya-Gemeinschaft. Das ist eine der größten islamischen Gemeinschaften in Deutschland. Die haben inzwischen auch in manchen Bundesländern schon eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und sind damit den Kirchen gleichgestellt in ihrem Rechtsstatus. Also dürften theoretisch eben auch Kirchensteuer verlangen, Beamte beschäftigen etc. pp. Die Ahmadiyya-Gemeinde, die stammt aus Pakistan und viele der gläubigen Musliminnen und Muslime, die wurden dort verfolgt und sind schon in den 70er und 80er Jahren nach Deutschland dann geflohen. Sie gelten für andere muslimische Glaubensausrichtungen als zu liberal. Hier in Deutschland kennt man sie vor allem dadurch, dass sie gern gesehener Ansprechpartner sind für Vertreter der Glaubensgemeinschaft, weil sie eine sogenannte gemäßigte oder eben liberale Glaubensrichtung des Islam vertreten und damit auch eine wichtige Stimme im interreligiösen Dialog darstellen. Und ich finde es großartig, dass in so einem Ort wie Mendig ein quasi muslimischer Kirchentag stattfinden kann, in dem sich so viele Gläubige miteinander treffen. Das ist doch eine gute Nachricht.
Es gibt ja, lieber Michael, eine mitteldeutsche, ostdeutsche Verknüpfung mit den Ahmadiyyas. Die versuchen in Erfurt ja eine Moschee zu bauen. Oder die wird auch gerade gebaut. Ist noch nicht ganz fertig. Da gab es noch, bevor der erste Spatenstich gemacht wurde in Erfurt, Proteste dagegen, die auch angetrieben wurden von der AfD. Aber die Moschee wird jetzt gebaut und vielleicht im nächsten Jahr dann eröffnet. Und es ist eine kleine muslimische Glaubensgemeinschaft in Deutschland. Aber sie gibt es auch in Thüringen.
Philipp, am Ende mal noch der Ausblick auf den kommenden Monat, was manche vielleicht schon gelesen haben. Es gibt eine Einladung zu einem neuen, endlich mal wieder, Eule-Live-Event am 4. September mit Hanno Terbeuken.
Und mir.
Genau, und dir. Zu eurem Buch, Vernetzt und Zugewandt.
Genau, also wir machen zweimal im Jahr in der Eule einen Eule-Live-Abend, digital. Und jetzt werden Hanno und ich tatsächlich über unser Buch sprechen, was im Frühjahr erschienen ist im Neukirchner Verlag. Vernetzt und zugewandt, digitale Gemeinde gestalten. Da geht es also, wahrscheinlich wird es doch wieder ein bisschen mehr über Social Media gehen, klar, weil das die Leute bewegt. Aber es geht eben nicht nur um Social Media, sondern auch um die Verwaltungstätigkeit in der Kirchgemeinde. Es geht auch um andere digitale Werkzeuge. Es geht um die Website und es geht um das, was wir als digitales Mindset in der Kirchgemeinde begreifen. Also wir haben ein Buch geschrieben, das sich nicht einfach irgendwie mit der Digitalisierung in der Kirche beschäftigt, sondern tatsächlich ganz praxisnah mit der Digitalisierung von Kirchgemeinden, weil wir gesehen haben, dass zwar an vielen Ecken und Enden in der Kirche oder in den Kirchen über Digitalität und Digitalisierung nachgedacht wird, es aber so an den praktischen Hinweisen und Skills, auch an der praktischen Unterstützung, je nach Region, durchaus mangelt. Und genau dafür haben wir das Buch geschrieben. Und wir freuen uns drauf, am 4. September, Mittwoch nächster Woche, mit allen interessierten Menschen zu sprechen. Wir machen ganz kurze Impulse am Anfang und danach sind wir offen und bereit für alle Fragen aller TeilnehmerInnen. Und das Entscheidende, und das ist jetzt nochmal ein Unterschied zu normalen Eule-Live-Abenden, diesmal ist der Eule-Live-Abend offen für alle interessierten Menschen. Normalerweise sind nämlich nur unsere AbonnentInnen eingeladen.
Und wie komme ich da rein, Philipp? Deswegen musst du ja sagen.
Da kommt man ganz einfach rein, indem man, wir tun den Link hier in die Shownotes und da in dem, hinter dem Link verbirgt sich dann der Zugang zum, zu dem Zoom-Meeting, in dem wir uns treffen. Es gibt keine Anmeldung vorher, man kann einfach vorbeischauen. Wir machen das diesmal frei für alle Interessierten, weil uns daran gelegen ist, das Thema nochmal in die Breite zu tragen. Sonst sind alle Eule-Live-Abende auf die Eule-AbonnentInnen beschränkt und das hat natürlich einen guten Grund darin, dass wir gerne auch im vertrauten Kreis unserer zahlenden AbonnentInnen manche Themen vertiefen wollen. Also es gibt natürlich auch da einen guten Anlass, mal ein Eule-Abo abzuschließen. Ab 3 € im Monat ist man schon dabei und wir können auch noch gut weitere AbonnentInnen und Abonnenten gebrauchen.
Dann sage ich vielen lieben Dank fürs Zuhören. Folgt und liked den Podcast auf allen Plattformen. Folgt der Eule auf den Social-Media-Kanälen. Lest die Links am Tag des Herrn als wöchentliches Update der Kirchen- und Religionsnachrichten. Und abonniert die Eule, um unsere Arbeit zu unterstützen. Damit sage ich dann Philipp vielen Dank und tschüss.
Tschüss, Michael.